Deutschlandfunk Kultur heute.
John Goffrey Rund, 1801 bis 1871, war ein amerikanischer Maler, den heute kaum mehr jemand kennt. Er war aber nicht nur ein Maler, er war auch ein unzufriedener Maler. Und das führte dazu, dass er irgendwann ein Patent anmeldete und auch bekam, nämlich im September 1841 in den USA und wenig später dann im gleichen Jahr noch auch in Großbritannien, für Zinntuben mit Schraubdeckel und zugehöriger Füllmaschine. Damit war die Tube erfunden und durfte hergestellt werden. Und sie wurde eben nicht von jemandem erfunden, der Zahncreme oder Schuhcreme oder Klebstoff oder Haargel oder was auch immer reinpacken wollte, sondern von einem Maler für Farben. Für die Kunstwelt war das ein Wendepunkt, der gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Und deshalb habe ich genau darüber für unsere Sommerreihe Überwendepunkte mit dem Kunsthistoriker Felix Krämer gesprochen. Heute ist er Generalintendant des Museums Kunstpalast in Düsseldorf. Vorher war er in Frankfurt am Städelmuseum Kurator, unter anderem der erfolgreichsten Ausstellung des Hauses Monet und die Geburt des Impressionismus. Wie denn die Maler vorher, bevor es die Tube gab, mit Farben umgegangen sind, das wollte ich zuerst von ihm wissen.
Das war vorher eine relativ aufwendige Geschichte. Die Maler mussten dann jeweils den Farbton anmischen. Da gibt es unterschiedlichste Verfahren. Aber es war in jedem Fall immer so eine sehr zeitaufwendige Geschichte. Und durch die Farbtube, im Prinzip ja eine Instantfarbe, die da rauskam, wusste man genau, man hatte das Produkt direkt für den Gebrauch fertig und konnte loslegen. Und das ist natürlich was völlig anderes.
Und solche Fertigprodukte gab es vorher nicht. Also als Leonardo merkte, jetzt habe ich Lust oder den Auftrag, La Gioconda, Mona Lisa zu malen, da ging das nicht sofort, sondern da musste mal erst aufwendig vorbereitet werden.
Genau, dafür hatte man dann seine Assistenten. Aber gerade das Arbeiten dann, was für Leonardo keine Rolle spielte, aber das Arbeiten im Freien und auch das selbstbestimmte Arbeiten, also ohne Assistentenschar, das war schlechterdings möglich.
Auch das war vorher keine Selbstverständlichkeit, das Arbeiten im Freien. Man hat in der Regel im Atelier gemalt und in der Natur bestenfalls skizziert.
Genau, also das tangiert und deswegen ist diese Erfindung, die erstmal so technisch daherkommt, wirklich was ganz Einschneidendes gewesen, weil letztendlich hängt da auch eine veränderte Bildwahrnehmung und Vorstellung, was ein fertiges Bild ist, damit zusammen. Vorher hat man in der Regel, also es gab um die Jahrhundertwende, um 1800 diese Tendenz, nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland und eigentlich in ganz Westeuropa, dass die Maler ihre Ateliers verließen und nach draußen gingen. Das, was sie dort anfertigten, waren aber in der Regel durch technische Notwendigkeiten einfach relativ kleinformatige Skizzen, die dann anschließend im Atelier fertiggestellt wurden. Durch die Erfindung der Farbtube war es möglich, größere Formate in der Natur zu malen und auch in einem ganz, ganz anderen Tempo. Sie konnten die Impression dessen, was sie da vor sich sahen, direkt auf die Leinwand bannen.
Dieses Bedürfnis, raus in die Natur zu gehen, das hing auch damit zusammen, dass die höfischen Gesellschaften einen Niedergang erlebt hatten, das Bürgertum aufkam. Naja, und das Vergnügen, das das Bürgertum hatte, das war eben unter anderem die Natur.
Genau. Das ist die Natur als Ort der Sinnerfahrung, des unmittelbaren Erlebens. Das hat man als authentisch, als pur erlebt. Das hängt eben auch mit den Wachsen der Städte zusammen. Damit, dass die Gesellschaft sich immer stärker im 19. Jahrhundert dann veränderte, immer mehr Menschen in den Städten lebten und sozusagen die Sehnsucht nach der Natur, die wir heute ja noch kennen, immer größer wurde. Und diesen Markt, diese Sehnsucht haben im Prinzip auch die Maler bedient.
Nun reden wir heute so gern von den freien Künsten, aber so richtig frei war ja gerade die Malerei lange nicht. Da gab es relativ starre Regeln, die festgelegt wurden, von Akademien nämlich, und auch in den Ausstellungen durfte nicht gezeigt werden, was man wollte. Wie sahen diese Regeln aus?
Naja, der Ausstellungsbetrieb, so wie wir ihn heute kennen, ist eigentlich ein relativ junges Ergebnis. Es war lange, lange Zeit, also bis 1874, als die Impressionisten ihre erste Ausstellung gemacht haben, wo es keine Jury gab, die darüber entschied, wer zum Zuge kommt, wessen Werke gezeigt werden, war es vorher das Monopol des französischen Salons in Paris, der jedes Jahr im Frühjahr stattfand mit gigantischen Besucherzahlen. Und das war sozusagen das Ereignis, wo über die Karrieren von Künstlern entschieden wurde. Und da gab es eine ganz klare Hierarchie. Und diese Hierarchie sah an der Spitze das Historienbild, das Porträt, aber ganz, ganz unten kam die Landschaftsdarstellung, die noch aus der Tradition heraus gedacht nicht denselben Stellenwert hatte.
Weil man das für banal hielt, für profan, weil das das war, was Kreti und Pleti genießen konnten?
Nee, ich glaube, vor allem der Hintergrund war weniger die Banalität, sondern man hat einfach das Motiv nicht erkannt. Also man hat das nicht als motivwürdig gesehen. Und gerade wenn Sie sich die frühen Landschaften auch anschauen, auch die Künstler, die ersten, die nach draußen gehen, es gibt immer die sogenannten Staffagefiguren. Also das heißt Figuren, die dann in die Landschaft gesetzt werden, um Narrativ zu bilden, um deine Erzählung einzubringen. Und das geschieht wirklich vor diesem Hintergrund, dass man glaubte, nur ein Naturstück ist noch kein Motiv.
Wenn wir jetzt mal diesen Wendepunkt, über den wir heute sprechen, zusammenfassen. Es gab das Bedürfnis, in die Natur zu gehen, sie auch darzustellen. Es gab irgendwann in Anführungsstrichen die Erlaubnis, weil auch die Akademien und die Salons an Einfluss verloren. Und es gab mit den Tubenfarben, mit denen wir begonnen haben, auch die technischen Möglichkeiten. Und mit die ersten, die das genutzt haben, waren die Impressionisten.
Die Impressionisten, ich glaube, man kann wirklich auch die These formulieren, das ist sozusagen entlehnt von einem Renoir-Zitat, dass ohne die Tubenfarbe Monet, Pissarro, Cézanne und eigentlich der ganze Impressionismus nicht denkbar gewesen wäre. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie gerade diese junge Künstlergeneration so um 1869, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die Natur zu ihrem Hauptgegenstand gemacht hat. Ohne diese technischen Möglichkeiten wäre das nicht denkbar, aber gleichzeitig auch als Künstler, Sie können noch so sehr über irgendwelche kunsthistorischen Veränderungen sich Gedanken machen, wenn Sie nicht den Markt dafür haben. Mhm. Das heißt, es war eben auch eine Käuferschaft da, die genau nach solchen Motiven verlangt haben. Und diese Legende, die immer wieder erzählt wird, dass die Impressionisten, sozusagen diese jungen Wilden, gegen das Establishment angekämpft hätten und dass die Leute sich über diese Malerei am Anfang lustig gemacht haben. Ja, es gab negative Kritiken, aber es gab vor allem überwiegend euphorische Besprechungen und ein Bürgertum, was genug hatte von den akademischen Darstellungen, von den Historien, von den immer wieder mythologischen Stoffen, die haben sozusagen ganz, ganz positiv darauf reagiert. Und insofern war auch der Impressionismus relativ schnell auch kommerziell ein großer Erfolg.
Und die Maler, Malerinnen gab es ja zu der Zeit nur sehr, sehr wenige, konnten dann auch davon leben tatsächlich?
Die haben zum Teil davon sehr, sehr gut gelebt. Also ein Monet ist als ein sehr, sehr wohlhabender Mann im hohen Alter gestorben. Also Monet besaß mehrere Autos, ein großes Anwesen, was immer weiter wuchs. Am Anfang, das stimmt auch, hatte er durchaus Geldprobleme. Aber das muss man immer in Relation sehen. Und es ist nicht so gewesen, dass die ununterbrochen unter Geldsorgen litten. Gerade die erste Impressionistenausstellung 1874, die fand in einer der teuersten Straßen Paris statt. Die war von den Malern selbst organisiert worden. Diese Ausstellung hatte als eine der ersten Ausstellungen überhaupt Gaslicht. Sie konnten die bis 22 Uhr nachts besuchen und sie hatten einen Eintrittspreis. Und der Eintrittspreis war genauso hoch wie der Eintrittspreis, der für den Salon verlangt wurde. Und sie hatten immerhin pro Tag durchschnittlich 130 Besucher. Das ist keine so schlechte Bilanz, wenn man bedenkt, dass es im Vorfeld, also diesen Ausstellungsort, der war nicht etabliert, diese Künstler waren nicht etabliert. Daran kann man aber sehen, es gab ein großes Interesse.
Sieht man den frühen Bildern der Impressionisten eigentlich an, dass da plötzlich nicht mehr Pigmente mit Bindemitteln vermengt werden mussten, sondern dass da mit Tube gearbeitet wurde? Sind die da direkt prima mit zurechtgekommen?
Ja, das sieht man. Also man sieht den Werken an, der Pinselstrich ist ein anderer. Der ist viel großzügiger, viel, viel sozusagen lockerer gearbeitet. Sie sehen auch bei der Wahl der Farben, das sind ja Instantfarben, die dann zum Teil eben einfach auch gemischt, aber zum Teil auch, das kommt dann eben auch immer mehr auch pur aufgetragen wurden.
Hat sich seitdem eigentlich was verändert? Oder hat ein Robert Rauschenberg, ein Jasper Jones, ein Neo Rauch dasselbe Material zur Verfügung wie damals vor über 150 Jahren?
Also im Prinzip hat sich da relativ wenig verändert, aber natürlich sind neue, also wie Acrylfarbe. Acrylfarbe ist dann, ich weiß gar nicht genau, wann die erfunden wurde, aber die ja noch schneller trocknet, also viel schneller als die Ölfarbe. Das ist sozusagen eine Neuerung, aber gerade wenn Sie über Kunstmessen gehen, dann werden Sie feststellen, auf vielen, vielen Labels immer noch, dass da nicht Acryl steht, sondern Ölfarbe. Das heißt, das ist absolut aktuell.
Wendepunkte der Kulturgeschichte. Felix Krämer war das über die Revolution aus der Farbtube.